NDR Info. Echo der Welt.
Juliane Eisenführ heißt Sie. Herzlich willkommen zum Echo der Welt an diesem 1. Mai. Aus New York berichten wir gleich, warum Frauen dort schlechtes Wetter gar nicht so schlecht finden und was die Polizei damit zu tun hat. In Schottland wird am Donnerstag ein neues Regionalparlament gewählt. Der Brexit spielt im Wahlkampf eine große Rolle. Frankreichs Regierung stellt unter anderem die 35-Stunden-Woche in Frage, Anlass für heftige Debatten über die Zukunft der Gesellschaft. Und japanische Frauen tauchen ab, seit vielen tausend Jahren. Was es damit auf sich hat, hören wir von unserem Korrespondenten aus Tokio. New York, das ist die größte Stadt der Vereinigten Staaten. Die Stadt, die niemals schläft und aus der viele Trends auch zu uns schwappen. Fahrradkuriere zum Beispiel, in New York schon seit den 70ern unterwegs. Oder Sex and the City. Vor fast 20 Jahren schuf die Fernsehserie ein Bild von selbstbewussten, berufstätigen Frauen. Freundinnen, die Männer sehr offen auf ihre Eignung prüften, Mr. Right zu sein. Und sie machte höchsthackige Schuhe zu astronomischen Preisen populär. Bei einem Trend, der in New York jetzt zunehmend für Ärger sorgt, muss man allerdings hoffen, dass er keinesfalls Schule macht. Und wir seinen Namen schnell wieder vergessen können. Upskirting. Kai Clement berichtet, was sich da anbahnt.
Riz, Downtown, Express, 2, Train, 2, Times Square, 42nd Street.
Die U-Bahn-Station Times Square. Oben eine Glitzerwelt aus digitalen Werbeflächen und Broadway-Theatern. Untertage ist sie ein Verkehrsknotenpunkt. Für Touristen genauso wie für all die anderen. Täglich mehr als 5,5 Millionen Fahrgäste der New Yorker Subway. Cyrus Vance, Staatsanwalt für Manhattan, warnt, diese Station sei, genauso wie drei weitere, ein besonders beliebtes Ziel für ein besonders entwürdigendes Verbrechen, das sogenannte Upskirting. Dabei wird Frauen unter den Rock fotografiert, vor allem mit dem Smartphone, auf dem Bahnsteig, im Zug oder auf Treppen. Das sei schlicht krank und nervig und eine Sache mehr, die Frauen auf dem Weg zur Arbeit nun bedenken müssten, findet Mary. Die Social-Media-Kampagne des Staatsanwaltes auf Twitter und Facebook warnt, an warmen Frühlingstagen mit sommerlicher Kleidung sei mit Mehrtätern zu rechnen. Allein in einer ungewöhnlich milden Märzwoche habe es 5 Festnahmen gegeben. Ich trage Röcke oder Kleider praktisch jeden Tag, wenn es warm genug ist. Jetzt muss ich also noch vorsichtiger sein, was ich anziehe und wer in meiner Nähe ist. Rhea Manikar kennt die regelmäßigen Durchsagen in der New Yorker U-Bahn, die vor sexuellen Übergriffen gerade in überfüllten Zügen warnen. Schon seit 2008 weist die MTA, die New Yorker Verkehrsbehörde, darauf hin. Upskirting dagegen ist erst durch die staatsanwaltliche Kampagne Gesprächsthema geworden.
If you see something, say something.
Es ist nicht eben leicht festzustellen, wer von den vielen Mitreisenden gerade ein Verbrechen begeht und wer dagegen nur sein Handy checkt. Der Staatsanwalt weist zudem auf spionageähnliche Kameras in Stiften, Knöpfen, Taschen oder Schuhen hin, im Grunde kaum erkennbar. Anthony Klasser vom Spy Shop verkaufte ziemlich alles, von Metalldetektoren, überschusssichere Westen bis hin zu jeder Form von Überwachungskameras. Einmal kam ein Kunde, angeblich ein Hoteldetektiv. Er wollte eine spezielle Kamera für seinen Rucksack. Tatsächlich aber nutzte er die für Upskirting. Er kam hierher und war so dreist, das zuzugeben. Staatsanwalt Vance schreibt via Twitter, Upskirting sei ein schwerwiegendes Verbrechen mit schwerwiegenden Folgen. Darauf stünden bis zu 4 Jahre Haft, zudem womöglich eine Registrierung als Sexualstraftäter. Sollten die Bilder online veröffentlicht werden, könne die Strafe sich noch erhöhen. Dafür aber müssen die unauffälligen Täter erstmal erwischt werden. Verkäufer Klasser erklärt, winzige Kameras könnten sich praktisch in jedem Alltagsgegenstand verbergen. Hier, sagt er, dieser Spy Pen, dieser Spionagestift, der ist besonders beliebt.
The pen is very popular, 'cause you can hold it in your hand. The camera's right here.
5 Vorfälle in nur einer Woche. das sind 5 zu viel, keine Frage. Allerdings für die Millionenmetropole New York auch keine Zahlen, die in der Kriminalitätsstatistik wirklich auffallen. In einer Aprilwoche allein zum Beispiel registrierte die Polizei insgesamt 78 Fälle minder schwerer Sexualvergehen wie Grabschen oder Ähnliches in einer doch schon so viel sicherer gewordenen Stadt. Es ist doch ganz einfach, sagt U-Bahn-Fahrerin Tracy Kaufman. Wir wollen uns um unsere Angelegenheiten kümmern, ohne an so etwas überhaupt nur denken zu müssen.
We all just kind of want to go about our business, go about our day without having to think about things like this.
Da hat sie recht, diese Frau, die Kai Clement in New York traf. Es läge nahe, an dieser Stelle im Echo der Welt darüber zu spekulieren, was der Schotte denn nun darunter trägt. Doch auch ihm lassen wir die Privatsphäre in diesem Punkt. Bedeutsamer ist die Frage, wie stellen Schotte und Schotten sich die Zukunft ihres Landes vor? Entscheidungen stehen an. Am 23. Juni findet das Referendum über den Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der EU, statt. Schon am kommenden Donnerstag sind in Großbritannien Regionalwahlen. Damit sind auch die Schotten im Norden des Königreichs aufgerufen, ihr Parlament in Edinburgh neu zu wählen. In diesem Parlament, das sich um innerschottische Belange kümmert, hat derzeit die schottische Nationalpartei die Mehrheit. Und das wird wohl auch nach dem 5. Mai so bleiben. Die SNP will unter anderem die Abspaltung Schottlands vom Vereinigten Königreich. Sie verlor in diesem Punkt jedoch eine Volksabstimmung vor 1,5 Jahren. Doch nun könnte sich die Frage nach der schottischen Unabhängigkeit bald neu stellen. Stephanie Pieper erlebte in Edinburgh, wie sich die Diskussionen um Regionalwahlen, Brexit und schottische Unabhängigkeit vermischen.
Hi, sorry to disturb you, sir. My name is Ben McPherson, I'm your local SNP candidate.
Jeden Abend zieht Ben McPherson in diesem Wahlkampf von Tür zu Tür im Norden Edinburghs, wozu auch der Stadtteil Leith gehört, stets auf Stimmenfang. Der 35-Jährige kandidiert das erste Mal für das schottische Parlament, für die regierende Scottish National Party, kurz SNP. Über deren Politik diskutiert Wähler Andrew an seiner Wohnungstür mit McPherson. Er ist noch unentschieden, wo er am Donnerstag sein Kreuz machen wird.
I'm an undecided voter this time.
Sure, but not SNP.
No, that's not the same.
Andrew will nicht ausschließen, am Ende doch für die SNP zu stimmen. Die schottischen Nationalisten regieren in Edinburgh seit 2011 mit absoluter Mehrheit. Und wenn die Umfragen richtig liegen, dann wird die Partei ihren Vorsprung diesmal sogar ausbauen. Labour und die Konservativen sind weit abgeschlagen. Den Ingenieur Andrew nervt jedoch, dass die SNP immer wieder von der schottischen Unabhängigkeit anfängt.
I'm not a fan of independence,
sure,
in
sure.
that regard. And sure. the way that it keeps getting brought up all the time just annoys me.
No to independence. Scotland makes its decision and chooses to remain part of the United Kingdom.
Die Nachwehen des schottischen Referendums vom Herbst 2014 sind noch spürbar, auch in diesem Wahlkampf. Damals konnten die Bürger entscheiden, ob Schottland nach mehr als 300 Jahren wieder unabhängig wird oder Teil des Vereinigten Königreichs bleibt. 45% waren für, 55% gegen die Unabhängigkeit. London versprach dem Norden danach mehr Autonomie, die aber auf sich warten lässt. Die Wunden dieser äußerst leidenschaftlich geführten Auseinandersetzung sind noch nicht verheilt. Auch bei Helen und Elizabeth nicht, beide um die 60, die auf der Princes Street in Edinburgh einen Einkaufsbummel machen. Elizabeth hat seinerzeit mit No gestimmt, ihre Freundin Helen dagegen mit Yes. Und sie unterstützt die SNP, die für die Unabhängigkeit kämpft, nach wie vor.
Definitely SNP. They look out for the Scottish people, I feel better than anybody down in Westminster, which is 400 odd miles away.
Die SNP kümmere sich besser um die Schotten als die Politiker in Westminster. Down south, tief im Süden, sagt Helen, die auch Nicola Sturgeon gern mag, Parteichefin und Ministerpräsidentin, die sie authentisch findet.
I like her very much. I think she comes across as being quite genuine and I know that she's been in politics a long time. Yeah, I think she's good for us.
Sturgeon war auch der Shootingstar bei der Wahl für das britische Unterhaus vor einem Jahr, als ihre SNP fast alle schottischen Wahlkreise gewann, zu Lasten der dort lange herrschenden Labour Party. Jetzt sieht Sturgeon die Chance gekommen, im zweiten Anlauf doch noch die Unabhängigkeit zu erreichen. Und das hat mit dem bevorstehenden EU-Referendum zu tun.
It's very highly likely we'll have another referendum in those circumstances, because I think people would want to protect our membership of the EU.
Sturgeons Kalkül, wenn Großbritannien beim Volksentscheid am 23. Juni dafür stimmt, aus der EU auszutreten, die Schotten aber mit deutlicher Mehrheit dafür drin zu bleiben, dann gäbe ihr dies das Mandat, so Sturgeon, das Volk erneut zur Unabhängigkeit zu befragen. Bricht also im Falle eines Brexit das Vereinigte Königreich doch noch auseinander? Neil MacPhail will nicht verraten, ob er auf eine unabhängige Nation Schottland hofft. Der 25-Jährige spielt seit seiner Kindheit Dudelsack, tritt ab und zu bei Hochzeiten und in Pubs auf und arbeitet bei Bagpipes Galore, einem Betrieb in Edinburgh, der Dudelsäcke baut und verkauft. Viele davon in andere EU-Staaten. Deshalb sieht Neil keinen Vorteil darin, die EU zu verlassen.
We send bagpipes to France and all over Europe, and we have customers from all over Europe as well. So from a business point of view, I don't think it would really benefit us from leaving the EU at all.
Von allen knapp 200 schottischen Parlamentariern aller Parteien in Edinburgh, London und Brüssel sind gerade mal 2 dafür, der EU den Rücken zu kehren. Sind also die Briten hoch im Norden der Insel wirklich so viel EU-freundlicher als insbesondere die Engländer? John Edward von der Kampagne Scotland Stronger in Europe meint, sie seien zumindest weniger euroskeptisch.
I'm not sure how true it is. If anything, we're less anti-European than rather than more pro. We're rather hoping we can win both the hearts and the heads.
Die Herzen und die Köpfe will John für die EU gewinnen. In Umfragen sprechen sich rund 60% der Schotten gegen einen Brexit aus, mehr als im landesweiten Durchschnitt. John hat Zeit für ein Treffen im Café, weil seine Pro-EU-Kampagne auf Eis liegt bis nach der schottischen Parlamentswahl, um die Wähler nicht mit Infos zu gleich 2 Abstimmungen zu verwirren.
Can I give you some information here? It's about the EU referendum.
Die EU-Gegner allerdings machen weiter mobil. Auch leichter Schnee, Regen und Hagel halten Tom Walker nicht davon ab, am frühen Abend in Edinburgh vor dem Bahnhof Haymarket an die vorbeihastenden Pendler Broschüren zu verteilen. Darin wirbt die Gruppe Leave EU für den Ausstieg.
I believe in the people and democracy, and we should keep as strongly as possible, so that decisions are made by those that we directly represent.
Der 30-jährige Mediziner glaubt an die direkte Demokratie, an den Willen des Volkes und nicht an irgendwelche fernen EU-Institutionen. Er und seine Mitstreiter würden voller Enthusiasmus Familie und Freunde überzeugen, so Tom, und am Wahltag dafür sorgen, dass die EU-Gegner ihre Stimme abgeben.
And they're enthusiastic. They want to tell other people, they want to tell their friends, and on the day they're going to make sure that everyone they can will go out and vote.
Bei Lindsay rennt Tom offene Türen ein. Die 58-Jährige wohnt in einer Siedlung aus Nachkriegshäusern, dicht neben dem Rugby-Stadion Murrayfield, und hält nichts von all den, wie sie sagt, nicht gewählten Bürokraten in Brüssel, von denen doch keiner wisse, was die eigentlich machen.
Unelected bureaucrats in Brussels. Who are they? Who elected them? What do they do? I don't know.
Sie und ihr Mann wollen unbedingt raus aus dem europäischen Club, während ihr Sohn und auch ihre Tochter Claire die EU an sich für eine gute Idee halten.
I think the EU, the actual idea of it, what it was initially set up for, is good, but I think it needs to be monitored more closely.
Allerdings sollten die Mitglieder das Treiben der EU strenger kontrollieren, findet die 21-Jährige. Sie studiert englische Literatur, hat eine Weile in der Tschechischen Republik gelebt und hofft, dass trotz Flüchtlingskrise die offenen Grenzen auf dem Kontinent Bestand haben. Donald, der ein paar Häuser weiter wohnt, ist auch für die EU und meint, die Brexit-Befürworter trauerten noch immer dem britischen Empire hinterher.
I want to stay. Anybody that votes to leave, some of them still think the British Empire exists. To leave the EC would be stupid.
Es wäre einfach dumm, so Rentner Donald, die EU zu verlassen, die er übrigens immer noch die Europäische Gemeinschaft nennt. Schließlich geht fast die Hälfte der schottischen Exporte, von Fisch über Öl bis Whisky, in andere Mitgliedstaaten. Zurück in den Norden Edinburghs zu Ben McPherson, dem Kandidaten der schottischen Nationalpartei SNP, der ins Parlament will und der ein unabhängiges Schottland anstrebt, aber weiter als Mitglied der EU.
I've always felt that the European Union is the modern, forward-looking union that will be relevant to the future for Scotland.
Er empfinde die EU als die moderne, nach vorn blickende Union, sagt Ben, anders als die rückwärtsgewandte Union zwischen Schottland und dem Rest Großbritanniens. Auch die rund 4 Millionen wahlberechtigten Schotten haben bald die Qual der Wahl. Erst bei der Regionalwahl am 5. Mai und dann am 23. Juni, wenn es um ihre Zukunft und die der EU geht.
Über die Zukunft des Landes und seinen künftigen Weg wird nicht nur in Schottland diskutiert, wo Stephanie Pieper unterwegs war. Auch in Frankreich ist die Debatte entbrannt. Die Wirtschaftskrise mit hoher Arbeitslosigkeit und das geplante Gegenmittel der Regierung, Veränderungen im Arbeitsrecht, bringen viele Franzosen auf die Straße und manche um ihren Schlaf. Gelockerter Kündigungsschutz und ein mögliches Ende der 35-Stunden-Woche polarisieren. Nicht nur heute, am 1. Mai. Eine basisdemokratische Bewegung formiert sich und beruft sich auf Frankreichs revolutionäre Geschichte. Selbst in Präsident Hollands sozialistischer Partei und in den Gewerkschaften sind die Arbeitsmarktreformen umstritten. Übermorgen beginnen die Beratungen über die Maßnahmen in der Nationalversammlung. Kerstin Gallmeier zur Stimmung in Paris.
Ungewohnte Töne, morgens zur Primetime auf dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender France Info. Musik ist hier normalerweise nicht zu hören.
En raison d'un appel à la grève émis par plusieurs organisations syndicales portant sur le retrait du projet de loi travail.
Es ist landesweiter Protesttag in Frankreich. Mehrere Gewerkschaften hatten für Donnerstag zusammen mit Schüler- und Studentenorganisationen zum Streik aufgerufen gegen die Reform des Arbeitsrechts. Deshalb Musik statt gewohntem Nachrichtenprogramm, keine Tageszeitungen am Kiosk und zehntausende Menschen auf den Straßen. In Toulouse ist Cédric dem Aufruf gefolgt. Er arbeitet bei Airbus, seit 20 Jahren ist er Ingenieur. Das Credo der Regierung, die mit der Reform mehr Flexibilität für die Unternehmer schaffen will, damit sie mehr Leute einstellen, stört den 46-Jährigen gewaltig.
Diese Reform muss schlicht und einfach zurückgenommen werden. Man kann keine Wortspiele machen. Man kann nicht sagen, dass ein unbefristeter Vertrag plötzlich zu einem befristeten Vertrag wird oder dass eine Einigung innerhalb eines Unternehmens über dem Gesetz steht. Wir sind dann überhaupt nicht mehr geschützt.
Auch die 18-jährige Suzanne hat sich dem Protestzug in Toulouse angeschlossen, obwohl die Studentin gerade mitten in der Prüfungszeit steckt. Weil es tatsächlich was nützt, meint sie. Die Regierung hat in einigen Punkten nachgegeben. Das bedeutet, dass sich die Mobilisierung bezahlt macht. Wenn Millionen auf die Straße gehen, dann bringt das was. Ich habe Angst, dass es weniger Festanstellungen geben wird, mit noch weniger Arbeit. Wenn die Regierung sagt, indem man leichter entlassen kann, sinkt die Arbeitslosigkeit, ist das für mich einfach unlogisch. Das funktioniert doch nicht. Es ist der 4. große Aktionstag gegen das neue Arbeitsgesetz. Dieses sieht eine Flexibilisierung vor. Per Betriebsvereinbarung können die Arbeitszeitregelungen und der Kündigungsschutz gelockert werden. Doch vielen in Frankreich geht es um mehr als die Reform. Die Massenarbeitslosigkeit, das Gefühl, abgehängt zu sein, nicht mehr mitreden zu können, nicht gehört zu werden. Nicht wenige hat diese Unzufriedenheit mit den Mächtigen in die Arme des rechtsextremen Front National getrieben. Doch die Mobilisierung geht auch in eine andere Richtung. Ende März, nach einem großen Protesttag gegen die Arbeitsrechtsreform, waren viele junge Leute in Paris auf dem Platz der Republik geblieben. Die Nuit debout, was übersetzt etwa die Nacht über wach heißt, war geboren. Seitdem treffen sich hier jeden Abend Hunderte und noch mehr, um weiter zu diskutieren, weiter zu denken. Jerome, ein 35-jähriger Mann mit langem Kinnbart und Pferdeschwanz, Wollmantel und Rucksack, kommt immer, wenn er kann, hierher. Auch ihn hatte am Anfang das Arbeitsrecht umgetrieben.
Parce que on va dire aujourd'hui que 1% de la population mondiale dirige le monde.
Heute regiert 1% der Bevölkerung die Welt und ist im Besitz sämtlicher Reichtümer. Die 99 anderen Prozent haben nichts von dem Reichtum. Es sind immer die gleichen, es sind die, die hart arbeiten. Die Prekarität wächst und wächst. Wenn man sich die Panama Papers anschaut, dann versteht man doch, dass dieses Arbeitsgesetz für die Chefs gemacht ist und wieder einmal nicht für die Arbeitnehmer.
Clairement, cette loi de travail, elle est faite pour les patrons, elle n'est pas faite pour les travailleurs, une fois de plus.
Doch die Forderungen der Menschen, die hierher kommen, gehen über eine bloße Rücknahme des Gesetzes hinaus. Eine bessere und gerechtere Welt wollen sie. Die Nuit Debout erinnert an die spanische Indignados-Bewegung und Occupy Wall Street. Bei ihren Generalversammlungen sitzen die Teilnehmer auf dem Boden, wenn es nicht zu kalt ist. In mehreren Arbeitsgruppen werkeln sie an einer neuen Verfassung. Schnell haben sich Strukturen wie eine Kantine, eine Krankenstation, eine juristische Beratung durch engagierte Anwälte und sogar ein eigenes Radio entwickelt. Muriel, eine Frau, die derzeit ebenfalls regelmäßig auf dem Platz der Republik anzutreffen ist, geht es um Grundsätzliches. Die Demokratie sei in einer Krise. Wenn ich wähle, dann doch für eine Sache, die ich wollte. Wir haben jemanden gewählt, der das Gegenteil von dem macht, was er gesagt hat. Das ist keine Demokratie mehr.
Wir sind hier, um der Demokratie wieder eine Stimme zu geben. Die Demokratie funktioniert heute nicht mehr. Sie ist nicht repräsentativ. Und ich denke, das, was hier auf dem Platz der Republik passiert und ja auch woanders in Frankreich und Europa, eine Bewegung ist, die den Leuten ihre Stimme zurückgeben will. Denen, die das wollen. Und wir sind hier, um deutlich zu machen, dass die Sorgen der Franzosen überhaupt nicht gehört werden.
Viele, gerade auch die Sympathisanten des linken Lagers wie Muriel, werfen der eigentlich sozialistischen Regierung vor, mit dem Arbeitsrecht liberale Politik zu machen. Sie sagen, dass sie die Dinge für die Unternehmer etwas lockerer machen wollen. Ich habe Gérard Filoche gehört, ein Sozialist, der gesagt hat, das Arbeitsrecht wurde geschaffen, um die Arbeitnehmer zu schützen, damals als es ein Bergwerk gab, das eingestürzt war. Der Chef der Mine wollte trotzdem, dass die Leute weiterarbeiten, obwohl es Tote gab. Daraufhin wurde das Arbeitsgesetz eingeführt. Und jetzt ist man dabei, ein Arbeitsgesetz für den Unternehmenschef zu schaffen. Das klingt nach altem Klassenkampf. Und tatsächlich prallen aus Sicht des Arbeitssoziologen Pierre Boissard in Frankreich noch Welten aufeinander.
En fait, en Allemagne, mais au Danemark, en Suède, etc., il y a une culture du compromis très ancienne.
In Deutschland, auch in Schweden und Dänemark gibt es eine sehr alte Kultur des Kompromisses, die es in Frankreich nicht gibt. In Frankreich herrscht in gewisser Weise immer noch ein Klassenkampf. Der Unternehmenschef ist der Feind. Auf dieser Linie sind die Gegner des Gesetzes. Man vertraut dem Unternehmer nicht und geht davon aus, dass er Übles im Schilde führt, was absurd ist. Wenn es in einem Unternehmen nicht gut läuft, dann verlieren doch alle.
Ce qui est aberrant. Si le patron, si l'entreprise ne marche pas bien, eh bien tout le monde est perdant.
Doch es gibt auch die, die der Reform durchaus etwas abgewinnen können. Der 39 Jahre alte Fabrice hat in seinem Freundeskreis einige Unternehmer, die genau die Sorgen haben, die die Regierung angehen will.
Für einen Unternehmenschef ist es in Frankreich ziemlich schwierig, jemanden aus einem unbefristeten Vertrag zu entlassen, wenn er in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist oder Probleme mit einem Mitarbeiter hat. Ich denke, deshalb zögern die Unternehmen auch, neue Mitarbeiter einzustellen. Wenn das Gesetz zu ein bisschen mehr Flexibilität beiträgt, haben die Unternehmer vielleicht weniger Angst, Arbeitnehmer unbefristet einzustellen.
Gerade die Unternehmer zweifeln aber mittlerweile, ob das Gesetz ihnen wirklich die nötige Flexibilität gibt. Denn die Regierung hat bereits einige Zugeständnisse an die Gewerkschaften gemacht. Somit scheint es ein Gesetz zu sein, das es niemandem recht macht, an dem die Regierung aber unbedingt festhalten will. Denn das Scheitern der Reform kann sich Präsident Hollande auf keinen Fall erlauben, wenn er überhaupt noch daran denkt, sich nächstes Jahr zur Wiederwahl zu stellen.
Wie wird Arbeit im 21. Jahrhundert organisiert? In Frankreich polarisiert diese Debatte, wie Kerstin Gallmeier berichtete. In Japan stellt sie sich gar nicht. Jedenfalls nicht für die Ama von Toba. Sie üben einen jahrtausendealten Beruf aus. Sie tauchen nach Meeresdelikatessen. Harte Arbeit, die, und da ist er dann doch der Wandel der Zeit, kaum noch jemand machen möchte. Japan will den Beruf der Ama daher zum Weltkulturerbe erklären lassen. Ihr Tauchen ist tief verbunden mit dem Shintoismus, der japanischen Naturreligion. Jürgen Hanefeld hat die Ama bei ihrer Arbeit beobachtet.
Der Sprung ins kalte Wasser gehört seit jeher zum Beruf. Ama, was so viel wie Meerfrau heißt, müssen abtauchen, um ihre Schätze zu bergen. Muscheln, Austern, Abalone. Seit 3000 Jahren schon, manche sagen seit 5000, springen Japanerinnen ins kühle Nass, um Essbares heraufzuholen, aus 10 bis 20 Metern Tiefe, mit angehaltener Luft. Früher gab's ja nicht mal Tauchanzüge. Zur Zeit meiner Schwiegermutter hatten Ama nur ein Tuch um die Hüften, sonst nichts. Das muss etwas länger her sein. Shigeno Matsui ist selber bereits 81. Doch ist sie auf dieselbe Weise zu diesem Beruf gekommen wie alle anderen, als Tochter einer Taucherin oder als Schwiegertochter. Hauptsache, das Gewerbe bleibt in der Familie. Aber es wird nie von Männern ausgeübt, angeblich, weil Frauen mehr Körperfett haben und die Kälte des Wassers länger ertragen. Während die Männer traditionell mit ihren Booten zum Fischen hinausfahren, bleiben die Frauen am Ufer und tauchen. Auch Shigeno Matsui ist noch immer dabei. Die anderen in meinem Alter haben es am Herzen oder keine Kraft mehr. Aber ich bin noch immer gesund und fit. Ich kann noch immer sehr gut tauchen. Und sie kennt natürlich alle Tricks. Zum Beispiel, dass man die Taucherbrille mit Tabakblättern einreibt, damit sie nicht beschlägt. Und wie man mit den Strömungen klarkommt. Ihre Freundin Atsuko Uemura sagt, wir haben alle in diese Ama-Familien eingeheiratet und tauchen gelernt. Aber was heißt gelernt? Wir sind mit den anderen ins Meer gegangen. Auf diese Weise haben wir mitgeholfen, dass die Familie gut verdient. Obwohl der Beruf der Ama gefährlicher und auch einträglicher ist als der eines Fischers, wird die japanische Gesellschaft damals wie heute von Männern dominiert. Die eine oder andere Taucherin kann sich an Backpfeifen erinnern, wenn der Fang zu gering ausfiel. Trotzdem bilden die Ama eine Kaste für sich, mit eigenen Gepflogenheiten und einem Haus, das Männer nicht betreten dürfen. Bei Saisonbeginn im April kann das Wasser 5 Grad haben. Dennoch bewegen sich gerade die älteren Damen wie die sprichwörtlichen Fische im eisigen Wasser. Nur Shino Kamigawa nicht. Mit 28 ist sie die Jüngste und erst ein paar Mal dabei gewesen. Sie wirkt noch etwas ängstlich. Ich habe in diese Ama-Familie eingeheiratet. Ich komme eigentlich aus Obari, weit weg vom Meer. Da gibt es nur Berge. Aber ich liebe das Wasser. Deswegen freue ich mich so sehr auf den Tauchgang heute. Die Regeln sind streng. Nicht alles, was man fangen kann, darf man auch fangen. Abalone zum Beispiel, eine wahre Delikatesse, muss mindestens 4 Jahre alt sein und 10,5 cm groß, bevor sie eingesammelt werden darf. Was aus dem Meer geholt werden kann und in welchen Mengen, erfahren die Frauen morgens aus dem öffentlichen Megafon. Guten Morgen, hier spricht die Fischereigenossenschaft. Ihr könnt heute tauchen gehen. Erlaubt sind erwachsene Abalone, wilde Austern und rote Seeigel. Schwarze Seeigel lasst ihr bitte heute noch im Meer. Die Muscheltaucherei war schon lange nachhaltig, bevor es dieses Wort überhaupt gab. Denn Tauchen ohne Sauerstoffflasche, ohne Netz und ohne Harpune ist anstrengend. In den besten Zeiten holte eine starke Ama am Tag 25 Kilo Abalone aus dem Wasser, ein Verdienst von 800 Euro. Heute hat sich der Preis zwar mehr als verdoppelt, aber die Ausbeute ist viel geringer. Nach dem Krieg hätten sie 10-mal so viel aus dem Meer geholt wie heute, sagen die Ama. Überfischung und die Verschmutzung des Meeres seien schuld am Rückgang. Nicht die Ama, denn sie bleiben trotz aller Übung pro Tauchgang nur 50 Sekunden bis anderthalb Minuten unter Wasser, die Älteren vielleicht mal 2. Und dann? Warum ich so schreie? Ich habe ja keine Luft mehr, wenn ich hochkomme. Dann muss ich meinen Rhythmus wiederfinden. Deswegen schreie ich. Die anderen pfeifen oder singen laut. Jede von uns hat ihren eigenen Trick, um wieder zu Atem zu kommen. Bis zu 2 Stunden am Tag tauchen die Ama immer wieder auf den Meeresgrund, holen Algen, Tintenfische und Hummer herauf, was gerade erlaubt ist, und verlieren darüber pro Saison 10 Kilo Körpergewicht. Fix und fertig steigt die junge Shino aus dem Wasser. Müde bin ich nicht, auch die Muskeln tun mir nicht weh, aber mir ist übel, wegen der Wellen. Ich glaube, ich bin seekrank. Nach einem Gebet am Shinto-Schrein ist das Tagwerk beendet. Das Muscheltauchen ist eng mit dem traditionellen Glauben der Japaner verwoben. Vor jedem Haus einer Ama-Familie stehen Steine, die mit runenartigen Zeichen bemalt sind, mit Sternen und Gittern, die den Schutz der Götter gewährleisten sollen. Aber können sie auch bewirken, dass der altehrwürdige Beruf der Ama überlebt im 21. Jahrhundert? Ich finde, sagt Shino tapfer, der Ama-Beruf sollte nicht aussterben. Er ist einmalig. Ich wünsche mir, dass immer wieder junge Frauen Ama werden.
Von Toba werden wir, wie jetzt von Jürgen Hanefeld, bald wieder hören. Denn weil Toba so geschichtsträchtig ist, hat Japans Regierungschef Shinzo Abe seine Kollegen für Ende Mai zum G7-Gipfel dorthin eingeladen. Viel früher können Sie das nächste Echo der Welt hören. Am nächsten Sonntag gibt es wieder eins. Danke für Ihr Interesse, sagt Juliane Eisenführ.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.